Hallo und willkommen aus dem wohl heißesten Hotelzimmer aller Zeiten. Jedenfalls gefühlt.
Das ist mehrdeutig.
Ja. ja, wie ihr hört, Addis ist auch heute wieder da. Hallo, Addis.
Moin, Flo.
Und die Gamescom ist vorbei. So kann man das, glaube ich, jetzt, also für uns, für den Großteil der Leute auf der Gamescom geht sie heute gerade erst los. Heute ist ja der erste Tag, wo das Publikum quasi rein darf. Und das ist der Tag, wo wir dann sagen, ciao Gamescom. Wir haben all unsere Termine soweit abgefrühstückt. Wir könnten theoretisch jetzt noch morgen in die Messe, aber das wollen wir beide uns mengentechnisch nicht antun. Und wir haben eigentlich alles, was wir sehen wollten, haben wir auch gesehen, was mich sehr gefreut hat. Und deswegen können wir heute ja schon mal, also können wir jetzt heute so ein kleines Bändchen drum machen und über unsere Termine, falls man das jetzt draußen gehört hat, da ist gerade entweder jemand im Flur umgekippt oder ein Koffer umgefallen.
Ich hoffe, Letzteres.
Ich hoffe auch. Wir sprechen heute noch mal ganz kurz über unsere Termine gestern. Da hatten wir ja noch jeweils ein. Und ansonsten gehen wir heute auch noch ein paar Termine von uns sehr knapp durch. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Nächste Woche, ich glaube Dienstag, ab Dienstag dürfen wir drüber reden, ne? Ab
Genau.
Dienstag sind alle Embargos soweit abgelaufen. Also
Dienstag oder Mittwoch müssen wir nochmal checken, aber im Verlauf der nächsten Woche kriegt ihr das finale Bild.
genau, also nächste Woche kriegt ihr unsere Abschlussbesprechung. Da werden wir uns noch irgendwen aus dem Team dazu holen und der muss dann unseren Eskapaden genauer zuhören. Jetzt halten wir uns ja immer relativ kurz. Und dann, ich sag mal, was war denn dein Termin gestern noch, Adis?
Termine hatte ich gestern keine mehr, aber es gibt noch drei Sachen, die ich mir angucken konnte, weil sie auf dem Showfloor quasi zugänglich waren. Ich war erstmal bei Super Meat Boy 3D.
War ich auch heute?
Das wollte ich mir unbedingt anschauen, weil jeder weiß, ich liebe Plattformerspiele und vor allem, wenn sie brutal schwierig sind.
Das war's.
Und das war es auf jeden Fall. Und ja, es ist im Grunde einfach eine Adaption von dem Super Meat Boy Modell, dass man halt super knackige, kurze Level hat, was sie ja in 2D schon immer hatten. Und das haben sie jetzt in 3D übersetzt. Und ähnelt von der Perspektive her so ein bisschen Super Mario 3D World.
Ja.
Also es ist so leicht von der Seite schräg. Und hat in den kurzen 10 Minuten, die ich es anspielen konnte, echt viel Spaß gemacht. War sehr auf Speedrunning ausgelegt, also darauf die Level wirklich zu perfektionieren. Und ja, bin mal gespannt, wann es rauskommt. Ich glaube, es soll ja im nächsten Jahr erscheinen, ne? Vom deutschen Entwicklerstudio auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die anderen beiden Sachen, die ich mir gestern
Ich muss eine
angucken.
kurze Frage stellen. Hast du den Demo-Level
Ja.
fertig gekriegt? Hast du ihn geschafft?
Nee, ich bin da irgendwann in dieser Anlage
Ja, ich
hängen
auch.
geblieben.
Ich auch.
Da gab es diese eine Stelle, wo man ständig in die Kettensäge gefallen
Ja,
ist.
genau. Da bin ich auch. Schön, schön, dass ich mich nicht allein angestellt habe. Okay, ja, weiter.
Genau, und die zwei anderen Sachen waren Ninja Gaiden 4, das habe ich mir bei Xbox angeguckt. Das war super cool, das ist von Platinum Games in Zusammenarbeit mit Team Ninja. Hat mich sehr erinnert optisch an Astral Chain. Also, wenn ihr das auf der Switch gezockt habt und lief sehr, sehr gut, war super flott und sau, sau schwierig. Also, die Ninja Gaiden-Spiele sind ja sau schwer, ohne Souls-Likes zu sein. Hat mir insofern sehr gut gefallen, freue ich mich sehr drauf. Kommt ja im Oktober schon raus, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und der dritte Titel, das war so ein bisschen mein Game der Messe, habe ich ja schon gesagt, weil es mich so überrascht hat, war Pragmata bei Capcom. Das ist ein sehr cooler Third-Person-Shooter ist, kombiniert mit Puzzle-Elementen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr die Gegner quasi mit euren regulären Waffen nicht verletzen könnt oder kaum verletzen könnt, bis ihr sie mit Hilfe des Mädchens, das euch begleitet, hackt. Die kann quasi so ein Android und kann die Roboter hacken. Und dafür müsst ihr parallel quasi zum Anvisieren und Zielen so ein kleines Minigame mit richtigen Knöpfen schaffen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, weil es einfach mal wirklich was Frisches war, wirklich was Neues, was man so noch nicht gesehen hat. Also, das waren echt nochmal drei Top-Titel, die ich mir da gestern Abend anschauen durfte, bevor es dann heute für mich weiterging. Und wie war es bei dir?
Also bei mir, ich habe ja gesagt, Rue Valley, mein Messe-Highlight. Ich muss das leider so teils revidieren. Ich habe ein zweites Messe-Highlight, absolut. Ich durfte mir gestern Dawn of War 4 angucken. Und also man hat das Gefühl zurzeit erlebt, dass Echtzeit-Strategiespiel wieder so eine kleine Renaissance mit Stormgate und Dings hier. Oh Gott, was kam denn jetzt vor kurzem auch noch raus? Ich habe gerade voll den Hänger, aber es kam noch ein Echtzeitstrategiespiel raus. Tempest Rising, was Kim und ich ja besprochen haben. Und Dawn of War 4 ist noch mal so richtig Echtzeitstrategie in your face mit Basenbau, aber Kommandopunkte einnehmen, wie Dawn of War 1. Da werden wir auf jeden Fall in der Gamescom-Folge echt ausführlich drüber sprechen. Ich sehe schon, das wird eine mega lange Folge.
Könnten wir einen
Deswegen
Rekord
aber.
aufstellen.
Deswegen hier jetzt einfach nur ganz kurz, wer vom Trailer oder von der Veröffentlichung auf der Open Games Night, denkst ja, Open Night Live schon irgendwie angefixt war und dachte, hoffentlich wird's gut. Ich durfte einen kompletten Skirmish-Level spielen, also eine Mission, und das hat sich einfach nur toll angefühlt. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal zum heutigen Tag. Der
Genau.
ging bei, also nur ganz kurz, wie er bei mir losgegangen ist. Ich habe mir zwei Spiele angeguckt, die ich mir eigentlich hätte gar nicht angucken müssen, weil ich sie zu Hause schon rauf und runter gespielt habe. Einmal habe ich mir auf der Switch Elden Ring angeguckt, auf der Switch 2. Nur weil ich wissen wollte, wie es umgesetzt ist. Ich habe es im Handheld-Modus gespielt und ich muss sagen, das lief bis auf zwei, drei Momente, wo es ein bisschen arg geruckelt hat, was halt bei Elden Ring scheiße ist. Lief es ansonsten aber äußerst flüssig. Hat keinerlei Probleme gemacht und sieht auch echt hübsch aus. Also könnte die beste Konsolenversion von Elden Ring werden. Vielleicht sogar.
Hui, 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 großes Lob. Ja, ich
Also.
habe da so ein bisschen widersprüchliche Berichte gehört, aber ich weiß auch nicht, ob es am Handheld versus Docked-Modus liegt oder ob es am Areal liegt. Also irgendwie scheint das sehr zu variieren. Aber wenn du eine gute Erfahrung gehabt hast, dann ist das ja erstmal positiv.
Ja, also ich habe es ja auch im Steam Deck damals gespielt und der Unterschied ist marginal. Also das Steam Deck hat auch ab und zu mal ein bisschen geruckelt und die Switch-Version jetzt eben ein einziges Mal im Anfangskampf, den man ja sowieso verliert, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber ich habe noch Zeit gehabt, den ersten Dungeon zu leeren und alles drum und dran und das ging ohne Probleme. Und dann habe ich mir am Stand gegenüber, einfach weil ich es kann, Hades 2 angeguckt. Das war nämlich da auch bei Nintendo für die Switch anspielbar. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das die fertige Version ist, dass da ein fertiger Bild drauf ist. Das Titelbild sah auch minimal anders aus als im Early Access, aber ansonsten war es nur eine Demo. Ich habe gefragt. Also da habe ich dann auch nach zwei, so ungefähr nach 10 Minuten Spielen gesagt, okay, danke. Mensch, das ist aber ein schönes Spiel, das hole ich mir bestimmt. Und hab, bin enttäuscht von dann gezogen.
Flo wartet immer noch darauf, endlich 8000 Stunden in Hades 2 stecken zu können.
Ich
Die
sag.
300 Stunden aus dem Early Access reichen noch nicht.
Nee. Nee, die reichen nicht. Ich sag dir, das wird ein Shadow Drop bei der nächsten Direct oder
Da bin
sowas.
ich mir sehr sicher. Da können Sie ihn halt mitnehmen. Ich habe mir, jetzt wo du es sagst, ich habe es vergessen, ich habe mir auch noch ein Spiel auf der Switch 2 speziell angeguckt, wenn mich das interessiert hat, nämlich Final Fantasy VII Remake. Das kommt ja jetzt für Switch und Xbox raus. Und wollte mir da einfach mal angucken, wie es aussieht. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Das sieht richtig schön aus im Handheld-Modus der Switch 2. Lief super flüssig. Ich weiß jetzt, ich konnte irgendwie mit bloßem Auge nicht erkennen, ob es 30 oder 60 waren. Ich glaube, es waren aber eher Richtung 30. Aber das war super gut gepaced. Also es war sehr, sehr stabil, sodass es mir nicht negativ aufgefallen ist. Vielleicht war es auch so ein 40-FPS-Modus. Die Switch unterstützt das ja durch das 120, durch den 120-Hertz-Output. Hat mir sehr gut gefallen. Und das zweite Spiel, was ich mir am Xbox-Stand wiederum angeguckt habe, war Onimusha, Way of the Sword, das Reboot von Onimusha von Capcom. Und ja, ist quasi Capcoms Take auf Third-Person, ja, Schwertkampf, auch in der AI-Engine, also der hauseigenen Engine, sieht super schick aus. War jetzt in dem Demo-Level sehr, sehr linear. Mal gucken, wie dann das fertige Spiel ist. Aber hat mir gut gefallen, weil das Kampfsystem doch ein bisschen was Eigenes hatte. Es hat halt sehr stark auf so einen Klingenkampf gesetzt, wo du zum Beispiel auch die gegnerische Klinge ableiten konntest, so
Oh, ja,
ablenken
nice.
und solche Sachen. Hatte einfach ein bisschen anderen Take nochmal als das klassische Souls-like. Und ja, da muss man jetzt mal so ein bisschen schauen, wie sich das dann so komplett über die ganze Zeit trägt und wie das dann auch ausgebaut wird. Die Onimusha-Spiele sind eigentlich alle nicht so sonderlich lang gewesen, die vorherigen. Also rechne ich eigentlich nicht damit, dass es so vom Umfang her ein Riesending wird, aber halt ein sehr kompaktes und dafür gutes Spiel. Wäre so mein Eindruck und ja, freue ich mich sehr drauf.
Ja, dann haben wir ja noch die wahrscheinlich längste Schlange der Gamescom im Entstehen miterlebt. Die Leute haben ziemlich weit bei lange bei Silksong angestanden. Also schon bevor die öffentliche Messe losging, war die schon ewig lang. Jetzt, wo die Leute wissen, dass zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist seit ungefähr 15 Minuten oder so oder 20 Minuten klar, dass Silk Song in 2 Wochen erscheint, am 4. September. Weiß nicht, ob das sich jetzt gelohnt hat, für die Leute dort jetzt stundenlang anzustehen, um kurz Silk Song anzuspielen. Und was war das andere? Resident Evil, ne?
Resident Evil war auch absurd lang. Also Capcom hatte so einen sehr großen Booth in Halle 9 mit Pragmata, Onimusha an der Seite und Resident Evil in der Mitte. Das war wie so ein Horrorhaus aufgebaut. Sah sehr, sehr cool aus. Und da hat der Capcom-Account gerade nochmal irgendwie ein Video, so ein kurzes Reel gepostet auf Instagram, dass die Schlange mittlerweile bis aus der Halle rausgeht.
Ja,
Also bis in den Innenhof. Es ist wirklich absurd.
das ist echt krass. Also ich meine, ich habe ein bisschen Bewunderung für Leute, die so viel Willenskraft haben, um sich stundenlang in so eine Schlange zu stellen, um dann vielleicht eine halbe Stunde spielen zu können. Das ist wirklich hier anerkennendes Nicken in eure, also anerkennt oder ihr seid alle wahnsinnig, sucht es euch aus. Aber dass man da wirklich die Geduld hat, oh, holla die Waldfee, ich hätte das nicht. Ich könnte das nicht. Ich würde durchdrehen.
Aber ja, jeder wie er das handhaben möchte.
Richtig, ja. Und dann gingen unsere Termine auch schon los. Deinen ersten Termin darfst du noch nicht reden. Das machen wir dann in der Nachbesprechung. Aber über meinen ersten Termin darf ich reden. Und zwar war das, wo wir beide einig waren, das war Nintendo.
Das war unser erster
Ja,
Termin, meinst du?
Nintendo hat uns eingeladen. Yay!
Yay!
Und wir konnten Metroid Prime 4 und das neue Kirby Air Ride anspielen. Und jetzt darf sich jeder, der mich kennt, haltet euch fest, irgendwo. Ich habe einen Shooter auf einer Konsole gespielt und es hat mir Spaß gemacht. Und wisst ihr warum? Ich habe Metroid Prime 4 unterstützt die Mausfunktion. Das heißt, man kann das Spiel jetzt endlich so spielen, wie es sich gehört. Mit der rechten Hand hat man eine Maus in der Hand und kann vernünftig zielen. Ist geil.
Das kann man bei Metroid Prime natürlich sowieso, weil alle wissen vom GameCube noch, ne, mit der linken Schultertaste hast du den Zapper, der quasi auf das Ziel anvisiert. Das heißt, die Zielhilfe war da. Ja, aber es war sehr, sehr schön. Es war vor allem technisch echt
Ja,
beeindruckend. Also es sieht
mega.
super, super schick aus. Ich glaube, wir haben es im Quality-Modus
Ja,
gespielt. Da
haben wir.
läuft es mit 4K 60 Frames. Es unterstützt auch einen Performance-Modus mit 120 Frames. Den haben wir jetzt aber nicht gesehen. Aber ey, also ich glaube, da kommt auch was, also ein Game of the Year-Kandidat auf jeden Fall auf uns zu.
Ja, würde ich auch fast sagen.
Und ich finde es ganz lustig, dass also aus dieser Demo, die auch, glaube ich, vorher schon mal anspielbar war, hat mir das fast so ein bisschen Halo-Vibes gegeben. Also, weil das ja auch so große Raumschlachten jetzt gezeigt hat und so, also mit diesem Planeten, der so ein bisschen belagert wird quasi. Also, das war sehr,
Ja.
sehr cool.
Ich würde aber nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen.
Nee, machen wir nicht.
Auf jeden Fall, Metroid Prime 4 war super, werden wir in der Nachbesprechungsfolge auch wirklich noch mal ein bisschen drüber schwärmen.
Genau.
Und dann kam Kirby Air Ride.
Airriders.
Air Riders, und das ist einfach nur Mindfuck. Ich kann das nicht anders beschreiben. Also, hab das gespielt, wir durften da 2 Runden spielen. Und ich bin da raus und habe gedacht, was war das gerade? Es wird ja irgendwie, es wurde, auf der Messe habe ich voll oft gehört, Mario Kart Konkurrent, das hat nichts mit Mario Kart zu tun. Das ist kein Rennspiel und kein gar nichts. Das ist einfach nur ein Geschwindigkeitsrausch, wo du gegen andere Gegner, also gegen andere Mitspieler, Computer wie auch menschliche Spieler, kämpfst, Nebenaufgaben erfüllst, dauernd, also es ist einfach, es ist Smash Bro mit Fahrzeugen.
Ja, so würde ich es auch beschreiben. Es ist ein Smash Bros., wo du dich bewegst
Ja,
durch den Raum.
und
Es
zwar richtig schnell.
ist kein Fun Racer.
Nee.
Es ist ein Spiel, das vor allem auf Items und Strategie setzt. Und ich glaube, das hat irgendwie so eine süße Optik. Und da denkt man erstmal auch, ja, das ist ja nicht so wild, aber dahinter steckt ein richtig, richtig krass ausgeklügeltes
Das,
Game.
also ich habe.
Also Hut ab vor Sakurai und dem Team.
Ja,
Da
aber
sind
echt
so
geil.
viele Mechaniken drin und Elemente miteinander verschränkt. Das ist wirklich irre. Und dann in der Geschwindigkeit.
Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Ich hatte, als ich bei Elden Ring stand, war daneben die ganze Zeit immer auf dem Bildschirm eine Demo. Und ich habe das gesehen und ich habe mir auch bei der Direct davon gedacht, das wirst du niemals können. Du drehst durch, wenn du dieses Spiel spielst. Du wirst doch voll die Übersicht verlieren und du kriegst nichts hin. Und das geht. Nach dieser Proberunde, wir konnten das Tutorial spielen, das war auch bitter nötig.
Ja.
Und danach eine Aufwärmrunde und dann ging es los mit anderen Pressevertretern. Und in der zweiten Runde war das wirklich gut. Da stand auch einer von Nintendo hinter mir und hat ab und zu mal Tipps gegeben. Das war beim zweiten Mal, habe ich mich da ganz passabel geschlagen. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, das vielleicht tatsächlich mir zu holen, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, ob das was für Jenny wäre. Ich glaube, die dreht durch. Das ist wieder dieses typische, wie auch bei Mario Kart 8, es ist einfach zu viel auf dem Bildschirm los. Aber das hat schon Spaß gemacht. Also ja, werden wir aber auch noch mal ein bisschen genauer re drüber reden.
Genau, da können wir ein bisschen drauf eingehen. Und ja, danach hatte ich noch einen Termin bei THQ Nordic. Das war dann auch der letzte insgesamt. Da war ich mir das neue SpongeBob-Spiel anschauen, Titans of the Tide. Ja, ein 3D-Plattformer, sehr, sehr klassisch. Also, das ist dasselbe Entwicklerstudio, das das Remake von dem Bikini Bottom-Spiel gemacht hat, Battle for Bikini Bottom und dann auch Cosmic Shake. Und das ist jetzt quasi ihr eigener neuer Plattformer, den sie so ein bisschen als Evolution verstehen, wo sie auch die Kritikpunkte von Cosmic Shake aufgegriffen haben, dass es einfach sehr, sehr leicht war im Vergleich zu anderen. Und jetzt haben sie gesagt, sie wollen ein Spiel machen, das sowohl für Leute, die viele Plattformer-Games spielen, zugänglich ist, als auch für vielleicht Kinder, die das erste Mal spielen. Und da haben sie so ein, zwei Mechaniken gezeigt, wie sie das miteinander kombinieren wollen. Hat mir gut gefallen, sah echt ganz schick aus. Und man merkt einfach, dass da so richtige SpongeBob-Nerds hinterstecken. Also der Kollege da von THQ, der das Spiel mitentwickelt vom Entwicklerstudio, der hat mich einfach mit so einer SpongeBob-Krawatte empfangen
Geil.
und so einem SpongeBob-Sakko.
Oh, wie
Und der
geil
meinte,
ist
das hat er
das
nicht von
denn?
THQ, das ist von ihm zu Hause. Also der ist einfach ein super, super krasser SpongeBob-Nerd. Und die arbeiten ganz eng mit dem Team zusammen, für die inhaltliche Ausgestaltung auch. Also bin mal gespannt drauf. Soll ja auch jetzt schon in ein paar Monaten, glaube ich, erscheinen. Werde ich auf jeden Fall mal im Blick behalten und dann quatschen wir vielleicht mal im Podcast drüber. Und dann nächste Woche nochmal ein bisschen ausführlicher.
Ja, ich war auch bei THQ Nordic und ich habe mir das Gothic 1 Remake angeguckt. Das muss ich leider zu meinem Verdruss sagen. Also ich war letztes Jahr auch schon dort. Da haben sie viel von den Welten drumherum gezeigt und alles. Also vom Lager, das alte Lager und so weiter und so fort. Haben auch eine Beispielquest gezeigt. Jetzt, heute war der Kampf im Mittelpunkt. Das war zwar gut, es war interessant. Also man hat alle drei Klassen. Es gibt ja keine Klassen bei Gothic, sondern man kann ja theoretisch alles machen. Das ist ja dieses, je mehr du ein Skill verwendest, desto besser wirst du darin. Aber sie haben jetzt halt so Archetypen genommen, den Krieger, den Rogue und den Magier. Haben ein bisschen was gezeigt, haben auch gezeigt, dass du dich jetzt in Tiere verwandeln kannst, dass dann die tierischen Gegner, also in dem Fall hat sich der Probespieler in den Wolf verwandelt. Und dann haben ihn die gegnerischen Wölfe ignoriert. Und haben auch ein bisschen was von der Welt gezeigt, das aber eher am Ende. Und ich muss sagen, in Sachen Kampfsystem bin ich ein bisschen ernüchtert, weil das ist tatsächlich auch noch ziemlich oldschool. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber auch dazu mehr. Aber kann man nur noch mal ganz kurz sagen, das Spiel sieht fantastisch aus. Und der passende Gothic-Humor hat sich nicht verloren. Der ist immer noch drin.
Der
Also,
Ruhrpott-Charme aus
genau.
Barcelona jetzt,
Genau,
ne?
der Ruhrpott-Charme aus Barcelona. Es dürfen alle ausatmen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt so als jemand, der es nur so am Rande verfolgt, einfach ein bisschen das Gefühl, das Spiel sollte jetzt einfach mal erscheinen und dann.
Ja.
Also, es war jetzt auch so ein langer News-Circle mit ganz vielen Berichten und nochmal Anpassungen und so. Es wäre ja einfach gut, wenn man das Spiel dann Anfang 26 mal wirklich mal sehen kann und dann.
Ich hoffe es wirklich. Also, sie haben jetzt natürlich nicht zum Release gesagt, aber ich hoffe es
Also,
wirklich.
sie haben ja Anfang 26, glaube ich, schon
Ja,
bestätigt, meine
genau.
ich, ja.
Ja, und dann einen Termin hatte ich dann noch. Das ist quasi mein Abschluss gewesen. Das hat jetzt mit PC-Spielen nur was entfernt zu tun. Ich war bei PNY. Jetzt werden sich einige vielleicht denken, war er nicht gestern bei PNX? Jetzt ist er bei PNY. Haben die miteinander was zu tun? Also, ich habe keine direkte Verbindung gesehen. Vielleicht ist es tatsächlich nur ein Zufall mit dem Namen und so weiter, weil PNX waren ja diejenigen mit den Lenkrädern und allem drum und dran. PNY sind Grafikkartenhersteller und Festplattenhersteller, die es auch schon seit 45 Jahren gibt. Das finde ich krass. Die haben sich früher ganz lange auf Festplatten und dergleichen konzentriert und seit einigen Jahren, also auch schon länger, arbeiten sie mit Nvidia zusammen und bringen Grafikkarten raus, alle custom-made und die meisten overclocked. Und da habe ich mich mal ein bisschen durchs Sortiment führen lassen und die haben auch so fertig konfigurierte PCs, die sie verkaufen. Und die sehen ja geil aus. Also ich muss ja sagen, ich habe ja echt ein Faible für diese PCs, wo du reingucken kannst. Und da waren bei vielen noch so ein Display, dass dir die Temperatur anzeigt und dies und jenes, so Spielereien
Du
halt.
stehst auf so Gamer-Ästhetik.
Das hatte nicht Gamer-Ästhetik. Das war einfach nur schlicht, aber
Okay.
elegant. Da hat nichts geblinkt da
Nicht so
drin oder so. Nee, nee, nee.
Neonleuchten und
Das war
so.
wirklich dezent. Also schon so ein bisschen, so ein bisschen neonmäßig, aber nur eine Farbe, kein RGB oder sonst irgendwas. Das war richtig edel und schön. Dann hatten sie da noch einen Last of Us PC, der aus quasi so einer Art Konservendose bestand. Also das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So wirklich als ob der aus verschiedenen oder so aus einem Eimer quasi besteht. Das war ein Custom-Made von einem ganz berühmten Modder, der das macht. Und dann hatten sie eine große Kiste da. Also jetzt, ich zeige das gerade für Adis. Was würdest du sagen? Wie hoch ist das? So ungefähr.
80 Zentimeter oder
Ja,
sowas?
ungefähr so 80 Zentimeter. Richtig schwer. Und wenn du die aufmachst, ist dann kompletter PC drin gewesen. High-Hardware mit hier Wasserkühlung und allem drum und dran. Und sie hat auch gemeint, da kann man einen Monitor anschließen und damit kann man spielen.
Okay.
Portabel ist der nicht. Das Ding sieht schon sehr schwer und unhandlich aus. Aber die haben halt mal gezeigt, was so geht. Und ich finde solche Spielereien immer schön. Ich meine, das ist unpraktikabel bis zum geht nicht mehr. Aber
Also wir könnten jetzt theoretisch einen Artikel schreiben, ist das der Steam der Killer?
ja,
Das ist
definitiv.
Steam.
Da definitiv ist das der Steam Deck Killer, weil wenn das Steam Deck da drauf fällt, wenn das auf das Steam Deck drauf fällt, ist da nichts mehr vom Steam Deck übrig.
Das Steam Deck gekillt,
Ja,
ganz
dann
im
ist das
wahrsten
Steam
Sinne
Deck
des
gekillt.
Wortes, ja.
Und ja, da haben sie mir quasi mal ein bisschen das Hardware-Segment gezeigt und so weiter. Da werden wir jetzt in der Gamescom-Nachbesprechung nicht großartig drüber sprechen. Deswegen hier einfach nochmal, das war schon beeindruckend. Also auch wenn man sieht, was es da für eine Reichweite wieder an Grafikkarten und alles gibt. Und ja, das war wirklich interessant. Kann ich auch empfehlen, wer auf der Gamescom noch sein sollte. Geht da mal vorbei und schaut euch diese Custom-Made-PC an. Die sind echt toll geworden. Das ist ein Blick wert. Und am Samstag, glaube ich, Freitag oder Samstag, also auf jeden Fall, wenn ihr das hört, könnt ihr das noch sehen, kommt dieser Custom-Modder und arbeitet nochmal an einem Custom-PC vor Ort. Also
Cool.
klingt eigentlich alles ganz cool. Wir sind nicht mehr da, ich kann mir das nicht anschauen, aber es war sehr interessant. Ich habe meinen Horizont erweitert, was Hardware-Wissen angeht. Und ja, das war's. Wir sind jetzt fertig mit der Gamescom.
Wir gehen auch eine Pizza essen.
Wir gehen jetzt noch gleich Pizza essen und um 19:50 oder so fährt mein Zug zurück nach Nürnberg. Du fährst wieder auch nach Hause. Und dann gucken wir auf eine Gamescom zurück, die echt Spaß gemacht hat,
Ja.
wo wir wirklich viel schönes Feedback bekommen haben, viele tolle Menschen kennengelernt haben und ich hoffe, dass nächstes Jahr sind wir auch in irgendeiner Art und Weise vertreten, wer auch immer von uns hingehen wird. Und ja, damit sage ich mal danke, Adis, dass du die Messe mit mir durchgestanden hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir, Flo.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch haben diese kleinen Folgen Spaß gemacht. Wir sind jetzt ja auch wieder bei knapp 25 Minuten, wenn wir jetzt hier durch sind. Ich hoffe, ihr wurdet ein bisschen unterhalten, ihr habt ein bisschen was gelernt oder irgendwas Neues erfahren. Die Moral von der Gamescom geht nicht durch die Hallen, wenn
Ja,
da zu
geh nicht
viele.
am Samstag durch die Halle.
Genau, geht nicht am
Das
Samstag durch die Halle, das wollt ihr nicht. Und alle anderen, die es trotzdem tun, toi, toi, toi. Und ihr habt unsere größte Bewunderung, dass ihr euch das antut.
Auf jeden Fall.
Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Hallo, hier ist der Florian nochmal. Ich habe euch zwar gerade verabschiedet, aber wie das nun mal so ist, wir haben Sachen vergessen. Und das ist mir jetzt hier gerade, wo ich vom Kölner Dom quasi stehe, aufgefallen. Wir haben ja noch, oder beziehungsweise ich hatte ja noch einen Besuch bei Pioneers of Pagonia und habe Volker Wertig getroffen. Und das Spiel hat mir super gut gefallen. Da werden wir auch in der exklusiven oder in der Nachbesprechung detaillierter drauf eingehen. Aber das Interview mit Volker möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das ist leider sehr kurz geworden, weil die Zeit nicht mehr wirklich gereicht hat. Entsprechend sind das so 3, 4 Minuten und das war's. Wir fügen es jetzt aber einfach mal hinten ran, kommentarlos, ungeschnitten und alles drum und dran. Viel Spaß damit und damit endgültig auf Wiedersehen. So, hallo. Wir sind auf der Gamescom und ich habe hier die große Ehre, mit Volker Wertig zu sprechen, einen Helden meiner Kindheit quasi.
Oh, vielen Dank.
Ja, ich bin damals mit den Siedlern auf dem Amiga aufgewachsen. Das hat mein Bruder damals gespielt und ich habe das als kleines Kind immer gern gespielt. Habe es nicht kapiert, aber es war schön, diesen kleinen Figuren immer hinterher zu gucken und zu schauen, was die machen. Und dann irgendwann mit Siedler 2 dann mit meinem Vater zusammen an einem PC gespielt. Also da mit der Siedlerreihe verbinde ich sehr viele schöne Erinnerungen.
Ja, sehr schön.
Also von daher ist es mir eine große Freude. Aber heute reden wir ja nicht über diese alten Siedlerspiele von damals, sondern wir reden über dein neuestes Projekt, Pioneers of Pagonia.
Ja, richtig.
Falls jemand davon noch nicht gehört hat, wie würdest du das mal kurz und knapp beschreiben?
Ja, also Pioneers of Pagonia ist ein Spiel, das auch einen enorm hohen Wuselfaktor hat, bei dem Tausende von Einheiten herumlaufen und alle ihren eigenen Berufen nachgehen. Und wir als Spieler steuern dabei nicht die einzelnen Einheiten, sondern wir haben da eine Art riesigen Ameisenhaufen, dem wir eher übergeordnete Kommandos geben, damit er das tut, was wir ungefähr wollen. Und ja, das beruht auf dem What you see is what you get Prinzip, das heißt, jede Ware wird wirklich transportiert, alles wird wirklich produziert. Und alles kann der Spieler sehen und im Spiel nachvollziehen.
Wir haben uns vor 2 Jahren schon mal getroffen, als das Spiel in Early Access gestartet ist, weil da ist es jetzt gerade noch. Und damals hast du gesagt, dein Ziel ist es, das Spiel mit dem größten Wuselfaktor aller Zeiten zu erstellen. Jetzt nähern wir uns ja langsam der Fertigstellung des Spiels. Hast du dein Ziel erreicht? Was meinst du?
Ja, also ich denke, ich wüsste kein wuseligeres Spiel, das im Moment auf dem Markt existiert. Also ich glaube, da sind wir auch wirklich angekommen. Und ja, wir sind jetzt im Dezember, wollen wir die 1.0 veröffentlichen für Pioneers of Pagonia. Aber du sagst, die Entwicklung endet. Natürlich entwickeln wir das Spiel dann weiter.
Klar,
ja, das heißt also, es wird vielleicht in Zukunft ja noch wuseliger werden.
Ja, ich habe mir jetzt gerade eben schon mal eine Siedlung zeigen lassen. Und da kann ich nur bestätigen, der Wuselfaktor ist groß. Da waren über 2400 Figuren gerade unterwegs. Und ich konnte jetzt natürlich nicht nachzählen, aber von dem, was ich gesehen habe...
Musst du uns glauben.
Muss ich euch glauben. Und das sah auch wirklich so aus, dass die wirklich dort stehen und quasi durch die Siedlung sich bewegt haben.
Ja.
Würdest du sagen, Pioneers of Pagonia ist das, was Siedler damals nicht sein konnte, aufgrund von der Technik damals auch einfach? Oder ist es schon wieder was komplett Entrücktes oder anderes?
Wenn ich überlege, also wenn ich jetzt an die ganz alten Siedlerteile denke, zum Beispiel an Siedler 1, auch da sind schon viele tausend Figuren konnten am Ende dort auch herumlaufen. Aber es ist natürlich noch nicht der Detaillevel und auch noch nicht das Verhalten gewesen von dem, was heute dann jetzt möglich ist. Technisch ist natürlich ein ganz anderer Level mittlerweile. Das muss man natürlich schon bedenken. Die Figuren haben natürlich ein viel aufwendigeres Verhalten heutzutage, als es damals der Fall war.
Ja. Jetzt nehmen wir mal an, jemand möchte sich das Spiel holen, sagt, ach, Aufbauspiel, Siedlungsbau, das klingt alles super toll. Ich möchte jetzt aber eigentlich ein Erlebnis haben wie, was weiß ich, eines der großen Spiele. Nehmen wir jetzt mal an zum Beispiel, jemand sagt, ich möchte ein Spielerlebnis wie Anno haben. Oder umgekehrt, jemand möchte das mal ein bisschen herausfordernder haben. Bietet das Spiel?
Also es ist so, dass man in diesem Spiel ein sehr breites Spektrum hat vom Schwierigkeitsgrad, das man einstellen kann. Man kann sagen, ich will komplett friedlich spielen, komplett ohne Gegner. Und einfach vor mich hinbauen und dabei genießen. Und wenn ich mal eine Pause mache, um mir einen Kaffee zu holen, dann wird nicht gleich mein Dorf überfallen. Kein Problem. Auf der anderen Seite gibt es auch Spieler, und da zähle ich auch dazu, die sehr gerne optimieren und versuchen, wirklich eine ideale Lösung zu finden und die immer weitere Wege suchen, sich zu verbessern. Und auch für die haben wir die Herausforderung, denn man kann die Karte mit Gegnern zupflastern, sodass es wirklich sehr schwer ist, eine Karte, eine Insel zu gewinnen. Beides ist da möglich. Jetzt beispielsweise Anno bietet natürlich ein anderes Spielerlebnis.
Ja.
Und wir wollen nicht Anno sein und Anno ist sicherlich ein anderes Spiel. Es gibt im Strategiebereich so viele völlig verschiedene Spielkonzepte und Spielideen, da ist zum Glück sehr viel Raum für sehr unterschiedliche Projekte.
Ja, ich habe es jetzt beim Early Access auch seit Beginn gespielt, immer wieder mal reingeguckt, immer bei jedem größeren Update und muss sagen, dass greift schon diesen Siedlerwald von damals auf, ist aber schon wieder was Eigenständiges. Und das sind so richtig wohlige Kindheitserinnerungen, die dann immer wieder mal beim Spielen aufkommen. Jetzt habe ich gerade vorhin noch gesehen, hast du mir gezeigt, gibt es einen Map-Editor, wenn man selbst Nachschub basteln möchte.
Ja, genau. Ab Oktober werden wir den Map-Editor in die Beta schicken. Ab dann wird es für Mitglieder der Community möglich sein, eigene Karten zu bauen und daran zu basteln und zu experimentieren. Und diese Karten auch zu teilen und anderen in der Community zur Verfügung zu stellen. Es wird sehr vieles dort möglich sein. Man kann also die Inseln komplett gestalten. Wo ist Land, wo ist Wasser, wo befinden sich Wälder, wo sind die Rohstoffe, welche Ziele habe ich überhaupt auf der Insel, gibt es Feinde und wenn ja, wo sind sie und so weiter.
Muss ich dafür mega technisches Know-how haben, um den zu benutzen?
Also der Editor, sage ich mal, um es jetzt mal so salopp zu formulieren, wird sich natürlich von der technischen Qualität jetzt nicht auf dem Niveau eines Blizzard-Produktes dann am Ende befinden. Man wird also schon sich ein bisschen einarbeiten müssen darin, wie man jetzt so eine Map baut. Allerdings, man muss kein Künstler sein, um dann schöne Maps zu generieren, denn die gesamten prozeduralen Tools, die wir zur Verfügung haben, um schöne Karten zu generieren, stehen dort auch zur Verfügung. Das heißt, es ist mehr eine technische Darstellung, in der man das Layout der Map gestaltet und dann, sage ich mal, drückt man einen Knopf und dann kommt am Ende eine wunderschöne Landschaft heraus, ohne dass man da irgendwie jetzt die einzelnen Blümchen, Büsche oder Klippen im Detail mit Höheneditor noch manipulieren muss.
Okay, ich habe es jetzt gerade schon gehört, es wartet schon der nächste Termin auf dich, deswegen halten wir jetzt mal kurz und kommen zum Ende. Vielen lieben Dank für das Interview, danke, dass du mir mal den neuesten Stand des Spiels gezeigt hast und ja, ihr da draußen, schlagt zu, solange es noch im Early Access ist. Ich denke, da wird es auch noch ein bisschen günstiger sein als zur Vollversion aktuell, oder?
Nee, der Preis wird wahrscheinlich sogar gleich bleiben. Ui, das zumindest ist das mein aktuelles Wissen.
Das ist aber selten. Das ist sehr löblich. Also dann könnt ihr euch auch Zeit lassen, wenn das Spiel draußen ist. Und, aber vollste Empfehlung, schlag zu. Und Volker, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. War wieder sehr schön, dich zu Besuch zu haben.